ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das Coronavirus hat uns schmerzlich aufgezeigt, wie es um die Intensivmedizin in Deutschland steht. Was es heißt, beatmet werden zu müssen, was es heißt, nicht ohne intensive Betreuung leben zu können. Für manche Menschen ist es Alltag, mit einem Beatmungsgerät zu leben. Etwa weil sie querschnittsgelähmt sind oder eine unheilbare Krankheit haben. Sie müssen intensiv gepflegt werden rund um die Uhr. Und den meisten ist es am liebsten, wenn sie dabei zu Hause bleiben können. In ein Pflegeheim gebracht zu werden, das wollen viele vermeiden. Die Angst vorm Heim wuchs umso mehr, als Gesundheitsminister Spahn seinen Gesetzentwurf für eine Reform vorlegte. Kernpunkt: mehr stationäre als häusliche Pflege und damit weniger Selbstbestimmung für die Patienten. Dagegen protestierten über viele Wochen Betroffene und pflegende Angehörige. Und sie haben offensichtlich etwas erreicht. Hanni Hüsch berichtet.
Es braucht Geduld, bis der Eiffelturm Gestalt annimmt. Aber wenn die Krankheit Amelie eins gelehrt hat, dann ist das Geduld. Mit 4 erkrankt sie. Ein viraler Infekt, der das Rückenmark angreift und schnell zur Querschnittslähmung führt. Seitdem steckt eine Trachealkanüle in ihrem Hals. Amelie ist 14, muss beatmet werden, um zu leben.
Amelie, du musst abgesaugt werden, ja?
Schleim absaugen, Hustenhilfe, 24 Stunden vom ambulanten Pflegedienst betreut. Das alles passiert zu Hause. Amelie geht zur Schule, eine Gymnasiastin mit guten Noten und mit Träumen, die jede junge Frau träumt.
Irgendwann ausziehen, jemanden kennenlernen, verlieben, Familie gründen vielleicht auch, keine Ahnung. Also halt einfach wie jeder andere auch in meinem Alter.
Als im letzten Sommer Gesundheitsminister Spahn das neue Intensivpflegegesetz vorstellt, bricht für Familie Cartolano die Welt zusammen. Was, wenn Amelie 18 wird? Nach Spahns Gesetz sollte das Pflegeheim die Regel, die teure häusliche Pflege die Ausnahme sein. Was auch als Schutz vor schlechter Versorgung und massivem Abrechnungsbetrug gedacht war, wird für die Cartolanos zum Albtraum, zum Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht.
Ich möchte nicht die Entwicklung und Entfaltung meiner Tochter unter Wirtschaftlichkeitsmaßstäben oder Ressourcengesichtspunkten betrachtet wissen.
Amelies Geschichte ist auch eine Geschichte vom Widerstand, der was bewegt. 46 Wochen haben sie und viele andere Intensivpflegepatienten Rabatz gemacht, sind gegen die Pläne des Ministers Sturm gelaufen, Woche für Woche, für ein selbstbestimmtes Leben. Worte aus dem Sprachcomputer, wenn die eigene Stimme nicht mehr hörbar ist.
Im Heim ist Spazieren, Urlaub oder Konzerte nicht mehr möglich. Wahrscheinlich mein langsamer Tod.
Einen ersten Gesetzentwurf muss der Minister zurückziehen. Sozialverbände drohen mit Verfassungsklage. Über 200.000 Menschen unterschreiben eine Petition. FDP, Linke und Grüne stellen sich hinter die Proteste. Und die SPD rühmt sich für einen Satz, der mehr Patientenwillen ins Gesetz gebracht habe.
Und zwar den Satz, dass berechtigten Wünschen der Versicherten zu entsprechen ist. Punkt.
Einen Schlusspunkt will auch der Minister setzen. Das Gesetz hat lange gedauert, zu lange für einen, dessen Markenkern die Ungeduld ist. Die beste und bezahlbare Pflege von Intensivpatienten, ambulant und stationär, soll das Gesetz gewährleisten.
Niemand nimmt niemanden irgendwo raus. Punkt.
Jährliche Kontrolle der häuslichen Pflege, Zielvereinbarungen von Kasse und Patient, wenn was nicht läuft. Soweit, so gut, sagt die Opposition. Aber
wenn es bei den nun eingebrachten Zielvereinbarungen unterschiedliche Auffassungen zur Versorgungssicherheit gibt, wer hat dann das letzte Wort? Oft genug gibt es eben keine Augenhöhe zwischen Versicherten und Kassen.
Die Macht der Kassen, genau die fürchten die Betroffenen. Noch einmal sind sie vors Parlament gezogen. Sie hätten so viel bewegt, loben alle drinnen im Bundestag. Aber draußen ist die Stimmung gedrückt. Denn noch immer sehen auch Emily und ihre Mutter ihr Selbstbestimmungsrecht durch die Kassen bedroht.
Voraussichtlich noch 5 Tage lang müssen die Menschen im Kreis Gütersloh ihr Leben deutlich einschränken. Wegen des Corona-Ausbruchs sollen sie möglichst zu Hause bleiben. Für die Stadtkasse ist das der nächste Rückschlag. Der Konsum bricht ein. Gütersloh fehlt allein bei der Gewerbesteuer ein 2-stelliger Millionenbetrag. Der dort ansässige Haushaltsgerätehersteller Miele verkaufte so wenig, dass er vorübergehend die Produktion einstellte. Kommunen im ganzen Land rutschen finanziell immer weiter ab. Und so schnürt der Bund gigantische Hilfspakete auf Pump. Der Bundestag verabschiedete heute einen Nachtragshaushalt. Die Neuverschuldung steigt damit auf knapp 218 Milliarden Euro. Ob es den Kommunen hilft? Peter Sonnenberg.
In Trier steht die modernste Feuerwache Deutschlands. So stand es in einer Ausgabe des Brandschutzmagazins, allerdings aus dem Jahr 1957. Seitdem hat sich nicht viel getan. Nur die Fahrzeuge sind auf dem heutigen Stand. Der Rest?
Das Hauptgebäude, erste Etage aus den 50er Jahren, oben aufgestockt in den 70er Jahren, unten drunter die Fahrzeughallen, eigentlich viel zu schmal.
Olaf Backes verwaltet den Mangel, denn die Trierer Stadtkasse ist leer und seine Feuerwache bröckelt. Wir sind in Rheinland-Pfalz. Landschaft wow, Wirtschaft mau. Klamme Kommunen gibt es hier viele. Denen soll das Konjunkturpaket helfen. An ein paar Beispielen wird klar, so einfach ist das nicht mit der Hilfe. In Trier gibt es kaum Industrie, also auch nicht viel Gewerbesteuer. Das Konjunkturpaket soll unter anderem Corona-bedingte Ausfälle bei der Gewerbesteuer ausgleichen. Genau an Trier vorbei geplant, denn wo schon immer wenig Steuern reinkamen, gibt es auch nicht viel Ausgleich.
Nehmen Sie Stuttgart. Ich bewundere die Landeshauptstadt in Baden-Württemberg, die rund 3 Milliarden auf der hohen Kante hat. Stuttgart hat extrem hohe Gewerbesteuereinnahmen. Klasse, das sind Weltunternehmen, die ihre Steuern auch in Stuttgart bezahlen. Stuttgart kriegt alle Ausfälle in der Gewerbesteuer durch dieses Konjunkturpaket ausgeglichen. Wir in Trier vielleicht auch. Aber da liegen riesige Unterschiede dazwischen.
Anders die Situation in Ludwigshafen, ein wichtiger Chemiestandort. Hier brachen voriges Jahr schon Steuereinnahmen weg. Nicht wegen Corona, sondern wegen des Handelskrieges zwischen den USA und China. Das ersetzt niemand. Der Ludwigshafener Kämmerer hat ständig das teuerste Projekt der Stadt direkt vor Augen, die marode Hochstraße. Mit rund 1 Milliarde Kosten rechnet er. 20% davon muss die Stadt aufbringen, aber die erstickt jetzt schon in Altschulden.
Wir hatten Anfang Mai ja noch die Hoffnung, als der Bundesfinanzminister gesagt hat, er will das in einem Paket betrachten, sowohl die Corona-Pandemie-bedingten Hilfeleistungen, aber auch das Thema der Altschulden. Und das ist derzeit jetzt nicht mehr in der greifbaren Nähe, wie wir das erhofft haben.
Auch in Pirmasens hatte man gehofft, dass Bund und Länder für die Altschulden der Kommunen aufkommen. Stattdessen beinhaltet das Paket Finanzierungshilfen für neue Schulen oder Kindergärten. Toll könnte man meinen beim Blick auf den alten Kindergarten. Aber Pirmasens baut bereits Ersatz. Hier werden bald die gleichen Erzieher die gleichen Kinder betreuen. Geld vom Bund für noch einen Kindergarten oder eine neue Schule will man aber gar nicht haben.
Wir müssen einen Eigenanteil finanzieren, den wir natürlich auch nicht in der Schublade liegen haben. Da müssen wir auf die Bank gehen, uns einen Kredit holen. Aber wir müssen ja auch die Betreuungskapazitäten bereitstellen. Das sind Erzieherinnen und Erzieher, die eine gute Arbeit leisten. Die müssen auch entsprechend bezahlt werden.
Es ist, als ob man sich kein Auto kauft, weil man das Benzin nicht bezahlen kann. Fürs Konjunkturpaket heißt das, je leerer eine Stadtkasse ist, desto weniger Hilfe wird hineinfließen.
Ja, in Deutschland hat die Politik die Corona-Hilfen schon beschlossen und auch die EU-Kommission will ein umfangreiches Konjunkturpaket schnüren, um besonders betroffene Länder zu unterstützen. Aber um wichtige Details wird da noch gerungen. Schließlich würden die EU-Staaten das erste Mal gemeinsam in großem Maß Schulden aufnehmen. Ellen Nie hat dazu die Zahlen aus dem Deutschland-Trend. Ellen, wie sehen die Bürger die Ideen aus Brüssel denn?
Vielleicht noch eine kleine Erklärung zum EU-Konjunkturpaket, das ja wirklich ein historisches ist. Einerseits geht es um die von Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Aussicht gestellten 500 Milliarden Euro, die es als Zuschüsse geben soll. Und dann hat Ursula von der Leyen nochmal 250 Milliarden Euro als Kredite obendrauf gelegt, also insgesamt 750 Milliarden Euro. Und wir versuchen das mal in einem Dreischritt zu erläutern. Wir haben die Bürger nämlich gefragt, wie sie es grundsätzlich sehen, dass es ein solches EU-Konjunkturprogramm gibt von mehreren hundert Milliarden Euro. Und da sagen gut 2/3 der Deutschen, das geht in die richtige Richtung, das brauchen wir im Moment. Im zweiten Schritt aber die Frage, die ja auch gerade schon angesprochen wurde. Zum ersten Mal sollen im größeren Rahmen gemeinsame Schulden dafür gemacht werden, für die die Staaten dann auch gemeinsam haften müssen. Auch da sind die Bürger eher positiv eingestellt, denn sie sagen, diese gemeinsamen Schulden sind akzeptabel, 59%. 60% sagen das, also eine Mehrheit. Nicht akzeptabel, sagt eine Minderheit von 35%. Und jetzt sind wir bei der dritten Frage, nämlich soll dieses Geld vor allem als Kredit ausgezahlt werden oder vor allem als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss? Da blicken die Deutschen jetzt durchaus kritischer drauf. Wenn es nämlich um die Frage geht, vor allem als Kredit, da sagen 62% ja, das würde ich als richtige Lösung empfinden. Das müsste dann auch zurückgezahlt werden. Und vornehmlich als Zuschüsse dieses Geld auszuzahlen, dafür sprechen sich 29% der Bürger aus. Dann müsste das Geld nicht zurückgezahlt werden. Und ob möglicherweise eine Mischung aus beidem und in welchem Rahmen und mit welchen Beträgen tatsächlich, darüber wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch gerungen werden.
Ja, da hat Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin noch einiges an Abstimmungsarbeit vor sich. Und sie wird dabei ja noch stärker als bisher mit Bundeskanzlerin Merkel zusammenarbeiten. Denn, Sie haben es erwähnt, Deutschland hat seit gestern die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Welche Themen wollen denn die beiden sonst noch angehen?
Also die Bundesregierung hat sich einige Schwerpunktthemen gesetzt und um es mal so zu sagen, es sind wirklich dicke Bretter, die da bis zum Ende des Jahres noch gebohrt werden müssen. Wir haben die Bürger gefragt, welche beiden dieser Themen finden Sie denn am wichtigsten für die deutsche Ratspräsidentschaft? Gucken wir mal drauf. 50% der Bürger, also jeder Zweite, sagt, Klimaschutz muss ein Schwerpunktthema dieser deutschen Ratspräsidentschaft sein. Knapp gefolgt von der Bewältigung der Corona-Folgen mit 39% der Nennungen. Die Rechtsstaatlichkeit in der EU, 33% der Bürger nennen das. Digitalisierung, ein Viertel der Bürger, ungefähr genauso viele sagen, die künftigen EU-Finanzen müssen geregelt werden. Auch da muss ja bis zum Ende des Jahres ein Haushalt stehen für die nächsten Jahre. Und die Beziehungen zu Großbritannien, die werden aktuell nur von 7% der Bürger genannt. Aber ja, natürlich muss auch bis zum Jahresende der neue Vertrag mit Großbritannien geklärt werden, denn dann läuft die Übergangsphase aus. Und Großbritannien trennt sich vom Rest der EU. Apropos, Großbritannien ist also raus, 27 Länder sind noch drin. Wir wollten von den Deutschen wissen, ob es für Deutschland denn eigentlich gut ist, Mitglied der EU zu sein oder vielleicht doch eher schlecht. Gucken wir auf diese Frage, die wir auch hier regelmäßig stellen im Deutschland-Trend. Aktuell sagen 40% der Bürger, das hat eher Vorteile für uns Deutsche, Mitglied in der EU zu sein. Vor- und Nachteile halten sich die Waage, sagen 41% der Bürger und eher Nachteile sagen 15%. Interessant ist es, bei den Vorteilen nochmal auf eine Altersgruppe zu gucken, nämlich die 18- bis 39-Jährigen, also die jüngeren Bürger. Die sagen nämlich mit 53%, diese Mitgliedschaft hat eher Vorteile für uns, also eine Mehrheit spricht sich dafür aus. Man kann sagen, im europäischen Vergleich übrigens ist der Blick der Deutschen auf die Europäische Union insgesamt durchaus positiv.
Mit Spannung blicken wir im Deutschland-Trend ja auch jedes Mal auf die aktuelle Sonntagsfrage. Wie sieht's da aus?
Ja, im Moment ist nicht so viel Bewegung drin. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 37%, ein Punkt weniger im Vergleich zu Anfang Juni. Die SPD verbessert sich um einen Punkt, kommt auf 16%. Die AfD geht auch einen Punkt nach oben, 10%. Die FDP verliert einen Punkt, 5%. Die Linke auch, büßt einen Punkt ein, 7%. Und die Grünen verbessern sich um einen Punkt, kommen auf 20%. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschland-Trend können Sie wie immer im Netz nachlesen unter tagesschau.de.
Danke, Ellen Inni.
Danke nach Hamburg.
Nach jahrzehntelanger Arbeit möchte wohl jeder gerne mit Stolz zurückblicken und unbeschwert den Lebensabend genießen. Doch Millionen Menschen kommen im Alter nur mit Mühe über die Runden. Wenn der Verdienst zu klein war, ist es die Rente erst recht. Doch nun soll zumindest für manche die Mini-Rente etwas größer ausfallen. Wer mindestens 33 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, soll die Grundrente bekommen. Manch einer hatte kaum mehr daran geglaubt, hatten sich SPD und Union doch lange nicht einigen können. Heute hat der Bundestag zugestimmt und Arbeitsminister Heil freute sich besonders. Aber er war nicht der Einzige, der lange für die Grundrente gekämpft hat, wie Thomas Kreuzmann berichtet.
Heute am Reichstag, Politik trifft Alltag. Susanne Holtkotte, die Raumpflegerin aus Bochum und der Bundesarbeitsminister. Corona-Gruß, sonst wäre es bestimmt eine Umarmung geworden. Plus Blumen für Frau Holtkotte, die Heil bei Hart aber fair kennenlernte. Sie bekommt Mindestlohn, Gebäudereinigerbranche in der Klinik Bergmannsheil Bochum. 1100 Euro netto. Ihre Rentenerwartung bisher 760 Euro im Monat, künftig durch die Grundrente 1030 Euro. Logisch, ihr Held heißt Heil.
Die Worte von Herrn Heil, ich bleib da dran, ich verspreche dir das, das hat er getan.
Der solcher Art Gelobte pries wiederum Frau Holtkotte im Plenum mit einer Prise Pathos.
Das sind letztlich dann doch die Menschen, die den Laden am Laufen halten. Als Kassiererin, als Lagerarbeiter, als Altenpflegehelferin. Die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, im öffentlichen Bewusstsein sind. Viele von ihnen bekommen Anerkennung, bekommen Schulterklopfen, Pralinen, Blumen.
Aber jetzt bekommen sie 1,2 Milliarden Euro im Jahr aus dem Bundeshaushalt, was momentan wohl erstmal auf Pump finanziert werden muss. Die Union wollte eigentlich nur etwa die Hälfte locker machen.
Wenn mir das persönlich jetzt nicht so gefallen hat, dass es mein Lieblingsprojekt ist.
Dennoch verabschiedeten CDU und CSU heute Mittag mit der SPD die Grundrente. Kollektiver Koalitionsbeifall für Heil. Dabei hatte die Union die SPD bis heute 7 Monate lang hingehalten. Denn schon im November waren sich die Parteichefs über die Grundrente einig. Doch seither Unzufriedenheit in der Unionsfraktion, denn diese Grundrente geht weit über den Koalitionsvertrag hinaus. Der sah vor, die Einführung einer Grundrente 10% über der Grundsicherung für alle, die ein Leben lang gearbeitet haben, unter Einbeziehung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten. Das wären in vielen Fällen nur 30, 40 Euro Zuschlag im Monat, doch jetzt sind hohe Maximalaufschläge möglich.
Wenn Menschen, die in einem Blumengeschäft, die in einem Friseursalon, und häufig sind es Frauen, arbeiten für weniger als die Hälfte des Durchschnittsverdienstes und dann eine Rente bisher haben von gut 500 und in Zukunft von gut 900, dann sind dies fast 5.000 Euro mehr im Jahr.
Die Union eingeknickt, denn mit dem Thema Grundrente hatte die SPD Umfragemehrheiten gewonnen. Und sie konnte durchsetzen, dass die Grundrente aus Steuermitteln finanziert wird, was CDU und CSU bisher abgelehnt hatten. Kritik an der Union.
Die CDU-CSU-Fraktion lässt sich wieder einmal von der SPD vorführen und verrät wieder einmal ihre Prinzipien.
Die Linke wiederum kritisiert, dass 1,3 Millionen Menschen gefördert werden, weniger als die SPD zeitweise versprach.
Es hätten 3 Millionen sein können. Das haben CDU und CSU verhindert und das ist sehr schlecht.
Die Grundrente tritt zwar zum 1. Januar in Kraft, wird aber erst ab Juli rückwirkend und noch nicht an alle ausgezahlt. Die Union hatte durchgesetzt, dass Rentenversicherung und Finanzämter Kontrollen einrichten müssen, damit nicht einige vermögende Rentner auch die Grundrente erhalten. Das kostet Zeit. Die SPD kann damit leben und Susanne Holtkotte offensichtlich auch.
Das Ende des langen Streits über die Grundrente kommentiert Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Um es gleich zu sagen, dass es jetzt eine Grundrente in Deutschland gibt, ist ein Erfolg. Und mit diesem Erfolg verbindet sich ein Name. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat erreicht, was seinen Vorgängerinnen Andrea Nahles und Ursula von der Leyen noch verwehrt blieb. Ob aber die SPD vom Erfolg ihres Ministers in gut einem Jahr bei der Bundestagswahl profitieren kann, darf jetzt schon bezweifelt werden. Das Glücksgefühl der Sozialdemokraten, sich gegen die Union durchgesetzt zu haben, dürfte schnell verfliegen. Sicher ist auch, CDU und CSU werden für ihr Nachgeben bei der Grundrente noch einen Preis fordern und der dürfte dann der SPD ziemlich wehtun. Und ja, es stimmt, die Grundrente ist viel zu kompliziert, zu wenig treffgenau und wird deshalb wohl schon von der nächsten Bundesregierung nachgebessert werden müssen. Diese Argumente der Kritiker sind geschenkt. Aber die Grundrente ist ein Einstieg in eine längst überfällige Mindestalterssicherung für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient haben. Diese Menschen sollten nicht wie Bittsteller bei Behörden um Grundsicherung anstehen müssen, weil sie von ihrer kärglichen Rente nicht leben können. Diese Menschen sollten auch nicht mit über 70 Jahren beispielsweise als Reinigungskraft oder Regalauffüller hinzuverdienen müssen. Ja, es gibt diese Fälle in Deutschland, es werden immer mehr und wir sollten uns für jeden schämen. Wer in Corona-Zeiten Pflegepersonal und Verkäuferinnen applaudiert und eine bessere Bezahlung für ihre wichtigen Berufe gefordert hat, der muss jetzt auch die Grundrente begrüßen. Es wird Zeit, dass dieses Land den Kampf gegen die Altersarmut endlich aufnimmt und sein Rentensystem modernisiert. Ein Anfang wurde heute gemacht. Mehr nicht.
Die Meinung von Reinhard Becker. Sie lebten im New Yorker Scheinwerferlicht. Er, millionenschwerer Investmentbanker, sie, Tochter eines Medienmoguls. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. So berühmt sie als Duo in der prominenten Welt waren, so verstörend das Leben hinter dieser Fassade. Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht haben. Bevor ein Urteil über ihn gesprochen werden konnte, wurde er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Heute wurde Maxwell als mutmaßliche Komplizin festgenommen. Über die neue Wendung im Missbrauchsskandal Christiane Meyer.
Sie war fast immer an seiner Seite. Ghislaine Maxwell soll mit Jeffrey Epstein zusammen Minderjährige sexuell missbraucht haben. Jahrelang hatte sie die Vorwürfe bestritten. Maxwell hat junge Mädchen angeworben, brachte sie dazu, ihr zu vertrauen und hat sie dann in die Falle gelockt, die sie und Epstein aufgestellt hatten. Sie hat sie darauf vorbereitet, von Epstein und in einigen Fällen Maxwell selbst sexuell missbraucht zu werden. Jeffrey Epstein hatte sich im August letzten Jahres während seiner Untersuchungshaft in einem New Yorker Gefängnis erhängt. Die Ermittlungen gegen Ghislaine Maxwell dauerten seitdem an. Heute Morgen wurde die 58-Jährige in New Hampshire festgenommen und später dem Haftrichter vorgeführt. Maxwell und Epstein sollen die minderjährigen Mädchen in seiner Residenz in Manhattan missbraucht haben. Aber auch sein Anwesen in Palm Beach sowie ein Privathaus von Maxwell in London sollen Tatorte gewesen sein. Auch Prinz Andrew könnte wegen seiner Nähe zu Maxwell erneut unter Druck geraten. Wir würden es begrüßen, mit Prinz Andrew zu sprechen. Sein Statement wäre willkommen. Epstein wurden Dutzende Missbrauchsfälle vorgeworfen. Mehrfach gab es dabei Hinweise für eine Beteiligung seiner Partnerin Maxwell. Beim ersten Mal masturbierte er vor mir. Beim dritten und vierten Mal mit den beiden kam es zur Vergewaltigung. Die heutige Anklage gegen Ghislaine Maxwell bezieht sich nur auf Fälle zwischen 1994 und 1997. Staatsanwältin Audrey Strauss hatte kürzlich die Ermittlungen von Jeffrey Berman übernommen. Den hatte Donald Trump vor 12 Tagen gefeuert.
Eine US-Firma hat das Erbgut von Schimpansen gentechnisch verändert und sich zwei der Änderungen patentieren lassen. Jahrelang tobte ein Rechtsstreit, ob diese Patente auch in Europa gültig sind. Heute gab es die Entscheidung. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Riewer.
Das Europäische Patentamt hat die beiden Patente auf gentechnisch veränderte Schimpansen aufgehoben. Zur Begründung hieß es, solche Patente seien grundsätzlich unzulässig, wenn Tiere deswegen leiden könnten. Ausnahmen gäbe es nur, wenn die Forschung einen wesentlichen medizinischen Nutzen habe. Dies sah das Patentamt jedoch nicht gegeben. Eine US-Firma hatte die Patente zur Entwicklung von Krebstherapien eingereicht. Tierschützer werteten das Urteil als großen Erfolg. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat davor gewarnt, Gewalt gegen Kinder zu unterschätzen. Viele alltägliche Gewalterfahrungen in Familien, der Kita, der Schule oder im Internet blieben weitgehend unsichtbar. In einem heute vorgestellten Bericht heißt es, durch die Corona-Pandemie hätten sich die Risiken für Kinder noch verschärft. So verzeichnet die Berliner Gewaltschutzambulanz 23% mehr Fälle von Kindesmisshandlungen im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Relegationshinspiel um einen Startplatz in der Fußball-Bundesliga trennten sich Bremen und der Zweitligist Heidenheim am Abend 0:0. Das Rückspiel findet am Montag statt. Dem insolventen Zahlungsabwickler Wirecard springen die Kunden ab. So kündigte der Discounter Aldi Süd an, auf die Wirecard-Dienste zu verzichten. Einzelheiten dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Aldi Süd nutzte bislang Wirecard zur Abwicklung von Zahlungen. Doch die Betrugsvorwürfe, die Insolvenz und die Tatsache, dass Wirecard vor der Zerschlagung steht, wiegen schwer. Aldi Süd hat fast alle Geschäfte mit Wirecard gestoppt. Kunden, die in Aldi-Märkten bislang mit Kreditkarte bezahlten, taten dies über den Zahlungsdienstleister. Dieser wird nun durch das Unternehmen PayOne ersetzt, hinter dem in Teilen die deutsche Sparkassenverlagsgruppe DSV steckt. Das Geschäft mit Zahlungsdienstleistungen ist lukrativ, Wirecard offensichtlich ersetzbar. Die Käufer im Supermarkt dürften die Umstellung gar nicht wahrnehmen. Indes wurde bekannt, dass die Deutsche Bank Hilfen für das nicht insolvente Tochterunternehmen Wirecard Bank prüft. Wohl auch wegen der Kunden, die sie dadurch gewinnen könnte.
Deutschland will die Reisewarnung für die Türkei wegen der Corona-Krise zunächst aufrechterhalten. Nach dem Besuch einer türkischen Delegation in Berlin sagte Außenminister Maas lediglich zu, neue Daten zur Infektionslage in dem Land würden geprüft. Ziel sei ein abgestimmtes Vorgehen in der Europäischen Union. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu warf der EU vor, sie handle aus politischen Motiven. Die EU-Staaten hatten die Einreisebeschränkungen für die Türkei am Dienstag verlängert.
Wer die Türkei bereits bereist hat, konnte sich womöglich an ihrer Schönheit erfreuen. An der heiligen Weisheit, der Hagia Sophia in Istanbul. Einst erbaut von den Byzantinern, war das Gotteshaus hunderte Jahre die wichtigste Kirche des Christentums. Als dann 1453 die Osmanen Konstantinopel, also das heutige Istanbul, eroberten, machten sie eine Moschee aus der Kathedrale. Um die Trennung von Staat und Religion zu untermauern, wandelte der türkische Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk sie 1935 in ein Museum um. Doch nun werden religiöse Wunden zwischen Muslimen und Christen neu aufgerissen. Der türkische Präsident Erdogan will, dass wieder Muslime das einstige Gotteshaus ihr eigen nennen können. Jetzt liegt das Schicksal der Hagia Sophia in der Hand der Justiz. Katharina Willinger.
Stolz erhebt sie sich auf der historischen Halbinsel. Die Hagia Sophia ist das Wahrzeichen Istanbuls. In ihrer Architektur verschmelzen christliche und muslimische Elemente. Doch nun wird, nicht zum ersten Mal, vor dem obersten Verwaltungsgericht um das ehemalige Gotteshaus gestritten. Mihail Vasiliadis gehört zur Minderheit der griechisch-orthodoxen Türken. Er ist Herausgeber der letzten griechischsprachigen Tageszeitung der Türkei. In der aktuellen Debatte um die Hagia Sophia sieht er ein politisches Schauspiel, das Spaltung befeuere. Der jetzige Staatspräsident hat mal etwas gesagt, was ich voll und ganz unterstütze. Füllt erst einmal die bestehenden Moscheen und wenn die nicht mehr ausreichen, können wir uns das mit der Hagia Sophia nochmal überlegen. Was hat sich denn nun geändert? Ende Mai rezitiert ein Imam Koranverse in der Hagia Sophia. Erdogan ist live zugeschaltet. Anlass ist die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Nationalistische Wähler sind begeistert. Ein islamischer Verein klagt daraufhin gegen den Museumsstatus. Die Meinung in der Bevölkerung gespalten. Natürlich soll sie eine Moschee werden, sie muss sogar eine werden. Die Hagia Sophia gehört seit Jahren uns. Plötzlich will Erdogan, dass sie eine Moschee wird? Das ist doch nur innenpolitische Propaganda. Stimmenfang auf Kosten des friedlichen Miteinanders. Das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, deren Sitz nach wie vor Istanbul ist, zeigt sich besorgt. Millionen von Christen würde man mit diesem Schritt vor den Kopf stoßen, denn bisher ist die Hagia Sophia ein lebendiger Ort, an dem sich Ost und West friedlich begegnen. Die griechische Regierung reagierte empört und schaltete die UNESCO ein. Die Ankara daraufhin warnte. Doch davon zeigte sich der türkische Staatspräsident Erdogan in einem TV-Interview gänzlich unbeeindruckt. Jetzt sagen sie uns, wandelt die Hagia Sophia bloß nicht in eine Moschee um. Regiert denn ihr die Türkei oder wir? Innerhalb der kommenden 2 Wochen will das Gericht verkünden, wie es um die Zukunft der heiligen Weisheit bestellt ist. Zumindest ihrer Schönheit kann auch dieser Streit nichts anhaben.
Es geht aufs Wochenende zu und da fragen sich einige so langsam, geht's beim Wetter etwa so wie bisher weiter, Claudia Kleinert?
Ja, Pina, so ähnlich. Es hat auch heute geregnet, zum Teil sogar richtig geschüttet. Zwischendrin aber gab es sonnige Abschnitte. Und so schön sah das Ganze zumindest zeitweise in Steingaden aus. Liegt im äußersten Süden Deutschlands. Man sieht aber hier schon erstens die dicken Gewitterwolken. In der Ferne waren auch die Alpen zu erkennen. Und wenn wir mal gucken, Steingaden-Lauterbach bekam heute 84 Liter pro Quadratmeter ab. Da gab es richtige Unwetter. Örtlich bis zu 150 Liter pro Quadratmeter sind gefallen. Das sind Radarabschätzungen. Das heißt, es ist nicht direkt bei einer Wetterstation in den Pott gefallen. Deswegen keine genauen Daten, aber laut Radar wirklich dort enorme Regenmengen. Es gab mehrere Polizeieinsätze und Feuerwehreinsätze, gerade auch im Süden Deutschlands, in Garmisch-Partenkirchen beispielsweise. Iserlohn-Kesbeck, hier wurden 18 Liter pro Quadratmeter gemessen, auch im Nordosten bis 40 Liter. Dementsprechend nass war es heute und nass wird es auch weitergehen, wenn auch dieser heftige Regen im Süden abzieht. In der Nacht aber kann es dort zum Teil noch sehr heftige Schauer und Gewitter geben. Von Nordwesten her ziehen jetzt Schauer über den Osten ab. Morgen kommen dann neue Regengüsse mit dichten Wolken. Zwischendrin aber scheint noch mal die Sonne. Direkt am Alpenrand wird es aber ziemlich trüb bleiben und immer wieder nass sein. Die Temperaturen gehen in der Nacht meist zurück auf Werte zwischen 17 und 10 Grad, 7 Grad in höheren Lagen der Eifel. Und morgen unter den grauen Wolken im Süden gerade mal 16 Grad am Alpenrand. Ansonsten geht es hoch auf bis zu 26 Grad. Die nächsten Tage erstmal im Süden Wetterberuhigung. Dort ist es dann auch längere Zeit trocken. Von Nordwesten her aber erneut dichte Wolkenfelder. 29 Grad in der Lausitz. Am Sonntag kommt dieser Regen dann noch ein bisschen weiter nach Südosten voran. Im Süden bleibt es dann lange Zeit trocken und die Temperaturen sind ähnlich wie am Samstag.
Dankeschön, Claudia. Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit Comedy und der wunderbaren Caroline Kebekus und ihrer Show. Das Nachtmagazin meldet sich um 0.15 Uhr und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen in den Tagesthemen wieder. Tschüss und bis dann.